ARD.
Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success.
Ich kann der Welt heute Abend mitteilen, dass die Angriffe ein spektakulärer militärischer Erfolg waren. Irans Hauptnuklearanreicherungsanlagen wurden komplett und vollständig ausgelöscht. Iran, der Tyrann des Nahen Ostens, muss nun Frieden schließen. Wenn nicht, dann werden künftige Angriffe weitaus größer und sehr viel leichter.
Es war mitten in der Nacht europäischer Zeit, als ein von US-Präsident Donald Trump angeführtes Quartett im Weißen Haus an das vorbereitete Mikrofonpult trat, eingerahmt von Vizepräsident J.D. Vance, Außenminister Marco Rubio und Verteidigungsminister Pete Hegseth, verkündete Trump, es war wenig überraschend, nur er, der das Wort ergriff, in einer kurzen Erklärung, dass US-Bomber 3 Nuklearanlagen im Iran angegriffen hatten und verknüpfte, wie wir gehört haben, seine spektakuläre Erfolgsmeldung mit einer Drohung, dass der Iran sich auf mehr gefasst machen müsse, wenn er nun nicht verhandle. Und damit ist jetzt, 10 Tage nach den israelischen Luftschlägen gegen das iranische Atomprogramm, auch die Frage beantwortet, ob die USA offen und direkt in diesen Waffengang, in diesen Krieg eintreten würden. Und damit willkommen zu dieser Sonderfolge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info. Ich bin Kai Küstner.
Und ich bin Stefan Niemann und melde mich ausnahmsweise vom Nordseestrand bei St. Peter-Ording oder genauer aus einer Hotellobby mit hoffentlich stabilem Netz, weil mich hier diese Breaking News überrascht hat. Heute ist Sonntag, der 22. Juni und wir zeichnen diese Folge um 14 Uhr auf.
Ich freue mich jedenfalls, dass du trotzdem dabei bist, Stefan. Denn diese US-Luftschläge werfen ja so viele Fragen auf, dass uns diese Sonderausgabe unausweichlich schien. Wie erfolgreich waren die Angriffe wirklich? Droht nun nach dem Schaden am Nuklearprogramm des Iran womöglich eine sogenannte schmutzige Bombe mit nuklear verseuchtem Material? Welche Möglichkeiten bleiben dem Regime im Iran, das sogenannte immerwährende Konsequenzen angedroht hat? Ist das ein Spiel mit dem Feuer Trumps, das US-Truppen in Gefahr und eine ganze Region in Brand zu setzen droht? Oder ist das Risiko eher begrenzt? Wir versuchen, so viele dieser Fragen wie möglich zu klären, Stefan. Ich will aber zunächst mal dein Wissen als USA-Experte und als ehemaliger Washington-Korrespondent der ARD anzapfen. Was glaubst du, hat Trump letztlich dazu bewogen, diese Entscheidung für die Luftschläge zu treffen? Denn er hat ja zunächst gezögert und hatte einen Entschluss innerhalb von 2 Wochen zunächst angekündigt.
Ja, darauf gibt es keine ganz einfache Antwort. Aus meiner Sicht waren es 3 Dinge, die Trump vielleicht bewegt haben könnten. In seinen Kopf reingucken kann ich natürlich auch nicht. Aber er hat gesehen, vermutlich die militärische Notwendigkeit, eine geopolitische Gelegenheit und vielleicht auch eine historische Chance. Die militärische Notwendigkeit war, dass eindeutig ersichtlich wurde, die Israelis alleine werden Irans Atomprogramm nicht so zerstören können, dass es nicht wieder aufgebaut werden könnte. Das konnte nur mit Hilfe der bunkerbrechenden Bomben der Amerikaner gelingen. Das wusste Trump natürlich. Das zweite ist eine geopolitische Gelegenheit, Window of Opportunity, eine Gelegenheit, einen vermutlich schwächeren Iran als sonst treffen zu können, weil die Verbündeten Hisbollah, Hamas, auch das gestürzte Assad-Regime in Syrien nicht mehr beistehen können. Also die Vermutung, es könnte jetzt leichter sein. Und dann hat Trump wohl auch die historische Chance gesehen, dass er es sein könnte, der dem Mullah-Regime, dem aus seiner Sicht Terrorregime im Iran, den Weg zur Atombombe verbaut, vielleicht sogar auf immer verbaut. Also eine Mischung dieser 3 Aspekte hat Trump wohl dazu bewogen, jetzt doch zuzuschlagen.
Jetzt lautet aber die Frage, geht denn Donald Trumps republikanische Machtbasis damit? Die schien mir zuletzt gespalten. Trumps Geheimdienstkoordinatorin Tulsi Gabbard war ja der Präsident über den Mund gefahren. Nach Gabbards Einschätzung war ja der Iran gar nicht dabei, eine Bombe zu bauen, hatte sie verlauten lassen. Und Influencer wie Tucker Carlson zum Beispiel hatten gewarnt, die USA in einen weiteren Krieg zu verstricken. Die US-Abgeordnete Marjorie Taylor Greene schreibt aktuell auf der Plattform X: Dies ist nicht unser Krieg, Frieden ist die Antwort. Also zusammengefasst, Stefan, welches Risiko geht Trump da innenpolitisch ein?
Ja, je nachdem, ob die USA nun einen langen Krieg mit unabsehbaren Folgen hineingezogen werden, bei dem dann irgendwann auch vielleicht amerikanische Opfer zu beklagen sind, oder ob der Iran jetzt klein beigibt und sein Atom- und Raketenprogramm quasi ohne Racheaktionen aufgibt, könnte das innenpolitische Risiko für Trump gewaltig oder überschaubar sein. Das hängt davon ab, wie der Iran reagiert. Zunächst muss man ja sagen, dass Amerikas Militär sehr gut auf die Luftschläge vorbereitet war, das amerikanische Volk aber gar nicht. Die strategische Ambiguität, also dieses den Gegner komplett über die eigenen Absichten im Dunkeln lassen, das mag militärisch sinnvoll sein, Kai, aber politisch kann das natürlich langfristig nicht funktionieren. Was ich sagen will, Trump muss mehr erklären, als nur zu behaupten, das war ein wunderbar erfolgreicher Militärschlag. Denn die Sorgen in Sachen Gegenschläge des Iran, die sind ja nicht unbegründet. Und auch die Frage, was eigentlich Trumps Forderungen an das Mullah-Regime sind, muss er beantworten, auch dem eigenen Volk. Nicht, wann sind die erfüllt? Was heißt Kapitulation? Wann ist der Frieden erreicht, den der US-Präsident von Teheran einfordert? Wenn das Regime abdankt oder wie geht es weiter? Und fast noch wichtiger, Kai, was passiert denn, wenn Teheran Trumps Forderungen nicht erfüllt? Nicht? Folgen dann mehr Luftschläge? Schickt er dann doch noch amerikanische Bodentruppen? Das alles wird er erklären müssen. Aber zur MAGA-Bewegung, also dieser Make America Great-Bewegung, die du angesprochen hast, natürlich wollten die kein Eingreifen. Natürlich sehen sie ein zentrales Wahlversprechen von Trump verletzt, der ja gesagt hatte, er wolle Amerika herausführen aus Kriegen irgendwo am Ende der Welt. Andererseits gibt es aber diese personenkultartige Verehrung ihres Anführers. Und ich glaube, die werden einlenken. Es gibt ja auch schon Stimmen, die Trump heute quasi als Retter feiern, also als denjenigen, der Amerika vor dem so wörtlich atomaren Holocaust bewahrt habe. Also eine Revolte oder gar eine Spaltung dieser MAGA-Bewegung erwarte ich deshalb zu diesem Zeitpunkt nicht.
Aber es sind ja auch in Trumps eigener Partei teilweise zumindest Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieses Angriffs laut geworden. Die völkerrechtliche Seite, die haben wir in den vergangenen Sendungen schon mal thematisiert oder eher gesagt problematisiert. Das Völkerrecht sieht ja in Artikel 51 der UN-Charta zwar ein Selbstverteidigungsrecht vor, doch dem sind tatsächlich sehr enge Grenzen gesetzt, auch wenn dieser Angriff aus strategischer Sicht, Stichwort historische Chance, Sinn machen kann. Ich glaube, diese Debatte wird uns noch weiter beschäftigen, aber Kongressabgeordnete argumentieren ja auch, das sei gegen die US-Verfassung, also es sei unconstitutional, weil das Parlament hätte einbezogen werden müssen. Wie ist das aus deiner Sicht zu bewerten?
Auch darauf keine ganz einfache Antwort. Die US-Verfassung ist ja eines der am meisten zitierten Dokumente der Welt. Aber was gleichzeitig erstaunlich ist, es ist vage in wichtigen aktuellen Fragen. Das hat mich auch in den fast 9 Jahren in Amerika immer wieder verblüfft. Dieses rund 250 Jahre alte Dokument gibt dem Präsidenten erstmal weitgehend freie Hand bei Militäraktionen zum Schutz der US-Nation. Und jetzt kommt das Aber. Aber andererseits muss der Kongress Krieg erklären. Das heißt, das Parlament ist zwingend einzubinden, wenn die USA formal einer anderen Nation den Krieg erklären. Erst dann würde dann der Präsident zum Commander in Chief. Die Frage ist also, Kai, ist dies ein Krieg? Und wie war das bei anderen Luftschlägen, etwa gegen die Houthi? Das ist ja noch nicht lange her. Auch da hat Trump das Parlament so ein bisschen informiert, aber natürlich nicht um Erlaubnis gebeten. Und auch bei den vielen Killerdrohnen, die noch in Obamas Amtszeit Terrorverdächtige in etlichen Ländern eliminiert haben, gab es nie Greenlight vom Congress, also nicht ein Approval, eine Zustimmung. Also insofern bleibt es an der Stelle ambivalent. Die Frage ist, wie lange es dauert. Wenn es ein richtiger Krieg wird, der sich über Monate oder Jahre hinzieht, dann muss sicherlich der Kongress formal noch beteiligt werden. Politisch klug wäre es sicher gewesen, das noch zum Abschluss meine Einschätzung, Kai, klug wäre es gewesen, beide Kammern und auch beide Parteien einzubinden, etwas früher und detaillierter, als das offenbar passiert ist. So haben es bei den richtigen Kriegen, so sage ich mal, ja auch Bush Senior und Bush Junior gemacht im Irak und dann eben Stichwort Afghanistan. Aber ich rechne nicht mit einem großen Aufschrei, übrigens auch nicht, weil uns da Fragen erreichen bei den Demokraten. Letzte Bemerkung, ich kenne im Kongress nicht wenige, die beim Thema Terrorregime Iran genauso hawkisch, also genauso auf der Falkenseite sind wie Neokonservative, die sich also im Stillen fast dankbar fühlen für Trumps Entscheidung, die Atomanlagen massiv zu bombardieren, wie es die USA nun gemacht hat.
Dann gucken wir uns doch noch mal etwas genauer zunächst an, wie dieser Angriff genau abgelaufen ist. Zum Einsatz gekommen sind ja nach Angaben US-Offizieller diese B-2-Tarnkappenbomber. Das ist diese B-2, das teuerste Kampfflugzeug der Welt. Genau dafür ausgelegt, sich für feindliches Radar weitgehend unsichtbar zu machen. Wenn man von oben drauf schaut, Stefan, bekommt man aufgrund dieser gezackten Hinterseite so etwas wie ein doppeltes W zu sehen. Sieht zum Teil aus wie ein Fisch, so mein Eindruck, der da durch die Luft schwimmt, produziert und seitdem immer wieder optimiert wird dieser B-2-Bomber seit Ende der 80er Jahre in den USA. Er kann extrem weite Strecken zurücklegen, kam erstmalig im Kosovo zum Einsatz, danach unter anderem auch, du hast Afghanistan schon erwähnt, genau da auch im Irakkrieg. Und dieses Flugzeug kann eben eine extrem schwere Bombenlast tragen, weshalb es auch bei diesem aktuellen Angriff auf die drei Nuklearanlagen im Iran zum Einsatz kam. Also auf Fordo, auf Natanz und auf Isfahan, alle drei südlich von Teheran liegend.
Und diese Flugzeuge, Kai, diese B-2-Bomber, die mich immer an fliegende Rochen erinnern, die sollen dann, Stichwort schwere Last, mehrere von diesen bunkerbrechenden Bomben abgeworfen haben. Erklär doch nochmal, was das genau ist und wie die funktionieren.
Ja, das sind genau diese sagenumwobenen Waffen, von denen wir zuletzt so oft gesprochen haben, weil sie mutmaßlich die einzigen sind, die diese ja tief unter der Erde liegende Atomanlage in Fordo zum Beispiel würde zerstören können. Bomben sind das, über die Israel selbst nicht verfügt. Die offizielle Bezeichnung lautet GBU-57 mit dem Zusatz Massive Ordnance Penetrator, also frei übersetzt ungefähr massiver Bombeneindringkörper. Militärs sprechen auch von der Mutter aller Bomben und diese bunkerbrechende Waffe ist etwa 6 Meter lang, wiegt 13.000 Kilogramm und entfaltet genau deshalb diese verheerende Wirkung, weil sie aufgrund des Gewichts tief in den Boden eindringen kann und dann unterirdisch diese Explosionswirkung entfaltet. Den Kollegen von CNN zufolge sind 12 solcher Bomben, die eben nur dieser B-2-Bomber tragen kann, allein bei der Anlage in Fordo zum Einsatz gekommen, dort also, wo die Zentrifugen tief in der Erde gelagert sind. Jetzt lautet aber die große und vielleicht alles entscheidende Frage, Stefan, wie groß sind die Schäden? Wie weit wurde das iranische Atomprogramm zurückgeworfen oder wurde es tatsächlich zerstört? Es lässt sich zu diesem frühen Zeitpunkt vermutlich noch nicht wirklich sagen, was das für den Iran bedeutet oder doch.
Naja, die genauen Schäden kann man natürlich nur am Boden begutachten. Das wird noch eine Weile dauern, aber aus meiner Sicht deutet sich doch an, dass es aussieht wie das vorläufige Ende der Atomambitionen des Iran, ob zivil oder militärisch. Beim Ausmaß der Zerstörung nach diesen bunkerbrechenden Bomben, die du gerade beschrieben hast, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass all das schnell repariert werden könnte. Und ich glaube übrigens auch nicht, weil es da Spekulationen auch im Netz gibt, ich glaube nicht an unentdeckte Produktionsstätten noch irgendwo oder gar ganze unterirdische Atomanlagen mit Zentrifugen. Dafür war und ist der israelische Auslandsgeheimdienst zu gut informiert, was ja die Operationen der vergangenen 10 Tage gezeigt haben. Die wussten ziemlich genau, was sie wo angreifen müssen. Und eine entscheidende Frage, die mich noch bewegt, ist allerdings, Kai, seit Beginn der israelischen Angriffe und erst recht jetzt nach den Luftschlägen der USA, frage ich mich, woher wissen wir eigentlich, dass die schätzungsweise rund 400 Kilogramm angereichertes Material komplett zerstört sind? Mir wäre deutlich wohler, wenn wir wüssten, dass diese gefährliche Materie irgendwie sichergestellt wurde. Aber das ist offenbar nicht der Fall.
Nein, bislang gibt es darüber keine Informationen oder Angaben. Ich glaube, es ist genauso, wie du sagst. Man wird jetzt abwarten müssen, wie der Iran auch reagiert und was die genaue Analyse dieser Angriffe ergibt. Aber du hast schon recht, also was als drohende Gefahr immer wieder genannt wurde, ist ja auch dieses Szenario, dass der Iran zwar vielleicht nicht mehr in der Lage sein könnte, eine Atombombe zu bauen, aber das angereicherte Material nutzen könnte, um eine sogenannte schmutzige Bombe zu kreieren. Diese Gefahr, fürchte ich, können wir nicht völlig ausschließen zu diesem Zeitpunkt, vor allem wenn das schwer unter Druck stehende Regime in Teheran beweisen will, dass es weiter handlungsfähig ist. Aber Nuklearexperten weisen auch darauf hin, dass dies nicht mal eben so zu bewerkstelligen ist. Ein solcher Experte ist Georg Steinhauser, Professor an der Technischen Universität Wien. Und der weist darauf hin, dass so eine Bombe ungleich größer und schwerer wäre und damit auch schwieriger zu transportieren wäre. Und das wäre für die iranischen Raketensysteme zu klobig, sagt er den Kollegen der deutschen Presseagentur. Laut Atomenergiebehörde verfügt der Iran ja über bis zu 60% angereichertes Uran. Du hast die 400 Kilogramm genannt. Für eine echte Bombe wären 90% Anreicherung nötig. Mit 60% habe noch nie jemand versucht, eine Bombe zu bauen, hat Wissenschaftler Steinhauser gesagt. Also als sehr wahrscheinlich gilt dieses Szenario insgesamt derzeit nicht.
Bevor wir jetzt zur Frage kommen, was der Iran tun kann und vielleicht tun wird, wollen wir mal auf die internationalen Reaktionen schauen. Die haben ja nicht lange auf sich warten lassen, oder?
Nein, völlig klar. Wir können ja mal anfangen mit der Bundesregierung. Am Morgen direkt nach den Angriffen tagte zunächst das Sicherheitskabinett. Danach hat Regierungssprecher Stefan Cornelius erklärt, Zitat, die Bundesregierung geht davon aus, dass große Teile des iranischen Nuklearprogramms durch die Luftschläge beeinträchtigt wurden. Eine genaue Schadensanalyse wird später möglich sein. Zitat Ende. Und er hat noch angefügt, dass Bundeskanzler Friedrich Merz den Iran aufgefordert habe, sofort Verhandlungen mit den USA und Israel aufzunehmen und zu einer diplomatischen Lösung des Konflikts zu kommen. Deutschland hatte sich ja, darüber hatten wir vergangene Woche berichtet, im Rahmen der E3, also gemeinsam mit Frankreich und Großbritannien, verstärkt durch die EU um eine diplomatische Lösung bemüht. Die ist jetzt natürlich erstmal und damit auch genau diese europäische Initiative durch diese US-Angriffe hinfällig geworden. Trotzdem wollten sich die drei, also Deutschland, Frankreich, Großbritannien, nochmal beraten heute. Und insgesamt, denke ich, kann man sagen, dass die Sorge in Europa vor einer Ausweitung dieses Konflikts tatsächlich vorhanden und groß ist. Was Israel hingegen betrifft, so hat Premierminister Benjamin Netanyahu Donald Trump gratuliert zu seiner, Zitat, mutigen Entscheidung. Und Trump selbst hatte ja in seiner kurzen Stellungnahme auch betont, wie eng abgestimmt er mit Israel gehandelt habe. Zur Wahrheit gehört aber natürlich auch, dass Israel mit seinen Angriffen von vor 10 Tagen, also den ersten Angriffen von vor 10 Tagen, die USA und damit auch den US-Präsidenten mindestens in Zugzwang gebracht hatte.
Und dann gibt es, Kai, ja noch eine Reihe von Nachbarstaaten, auch vom Iran, und Staaten, über die sowohl die israelischen Kampfjets rübergeflogen sind, als auch Staaten, über die die Vergeltungsschläge des Iran hinübergeflogen sind, also die Nachbarregion. Die ist ziemlich in Unruhe versetzt, oder?
Ja, wir hören äußerst besorgte Stimmen aus dem arabischen Raum. Saudi-Arabien tat seine große Sorge kund angesichts der Vorgänge. In Katar, dem Golfemirat, dort befindet sich ja der größte US-Luftwaffenstützpunkt im Nahen Osten, warnt vor katastrophalen Konsequenzen für die Region und die ganze Welt. Die ägyptische Regierung warnt vor einem, Zitat, gefährlichen Nachspiel des Kriegseintritts der USA und rief zu einer diplomatischen Lösung auf. Und der Oman, der ja vor dem Beginn dieser Angriffswelle bei den Atomverhandlungen zwischen Teheran und Washington als Vermittler tätig geworden war, nannte das Vorgehen der USA illegal. Und dann noch, last, aber wirklich nicht least, die irakische Regierung bezeichnete die US-Angriffe als, Zitat, eine schwerwiegende Bedrohung für Frieden und Sicherheit im Nahen Osten. Wie sich der Irak und wie sich die Iran-Proxys im Irak, also die schiitischen Milizen, verhalten, das dürfte tatsächlich entscheidend sein für den Fortgang dieses Konflikts. Und dann haben wir noch Russland, Stefan. Reden wir gleich vielleicht noch ein bisschen detaillierter drüber. Strategischer Verbündeter des Iran. Und Moskau ließ verlauten, der US-Angriff sei, Zitat, unverantwortlich und hat diesen Angriff als völkerrechtswidrig verurteilt. Ich zitiere das an dieser Stelle gern und rate dazu, sich den russischen Angriff gegen die Ukraine dabei vor Augen zu halten. Aus Moskau heißt es, es sei eine unverantwortliche Entscheidung, das Gebiet eines souveränen Staates mit Raketen und Bomben anzugreifen. Fast schon zynisch, finde ich.
Ja, das sehe ich auch so.
Und was den Iran selbst betrifft, Stefan, so ist ja kein Geheimnis, dass diese Angriffe das Regime erheblich unter Druck, aber auch unter Zugzwang setzen. Und vermutlich ist das zumindest Teil des Zwecks dieser Angriffe gewesen. Das Nuklearprogramm ist der politischen Führung ja so heilig, dass sie kaum ungestraft zulassen kann, dass man ihr dieses Mittel aus der Hand schlägt. Trump dürfte das wissen und droht deshalb.
There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left.
Also es sind weitere Ziele übrig, so die warnenden Worte von Donald Trump, und der Iran werde eine noch viel größere Tragödie erleben, wenn es nicht zum Frieden bereit sei. Was uns zu der Frage führt, Stefan, welche Möglichkeiten hat der Iran genau zur Vergeltung?
Ja, das ist die entscheidende Frage im Moment. Auf mich wirkt das Mullah-Regime derzeit nach diesen schweren Angriffen nicht mehr wirklich kriegsfähig im Sinne von koordinierten Gegenangriffen. Aber, und das ist auch ein großes Aber, einzelne gezielte Luftschläge mit Raketen, damit muss man noch rechnen, wie ja die Zerstörung in Israel zeigt, wo Raketen eingeschlagen sind aus dem Iran. Angriffe auf die USA, damit hatte ja der Ayatollah Khamenei gedroht, die halte ich für extrem unwahrscheinlich. Aber amerikanische Einrichtungen, Stützpunkte in der Region, damit muss man wohl rechnen, dass die irgendwann ins Visier des Iran geraten könnten. Es sei denn, Trump meint mit, es gibt noch viele weitere Ziele, du hast das ja gerade eingespielt, er meint damit alle ballistischen Raketen des Iran und die Abschussanlagen dort, dann wäre bei völliger Zerstörung dem Iran dann auch diese Waffe aus der Hand geschlagen. Dann blieben vermutlich lediglich Terroraktionen, die sich bekanntlich nie ganz ausschließen lassen.
Andererseits, du hast es ja schon angedeutet, sind die Verbündeten erheblich geschwächt, also Hisbollah, Houthi-Milizen im Jemen und so weiter.
Insgesamt ist das militärische Eskalationspotenzial des Iran auch nach amerikanischer Einschätzung doch sehr begrenzt.
So hat es der Experte Marco Overhaus von der Stiftung Wissenschaft und Politik bei NDR Info gesagt. Ist das so, Stefan? Sind die Möglichkeiten des Irans zu beschränkt, um wirklich wirkungsvoll zuschlagen zu können?
Auf mich wirkt es so, und du hast es erwähnt, die Möglichkeiten der sogenannten Proxys, die der Iran ja über Jahrzehnte finanziert, ausgebildet und ausgerüstet hatte, sind derzeit ganz stark beschränkt. Klar, die Hisbollah im Libanon ist ein Schatten ihrer selbst, die Hamas kämpft in Gaza buchstäblich ums Überleben und die Houthi wurden ja schon von US-Luftschlägen schwer getroffen. Sollten die internationale Schifffahrt bedrohen oder gar beschießen, wie sie es ja in der Vergangenheit schon getan haben, dann dürfte Trump vermutlich erneut zuschlagen, da bin ich relativ sicher.
Die USA haben, wie wir wissen, ungefähr 20 Militärbasen in der gesamten Region. Die könnten jetzt ins Visier geraten. Ich hatte ja auch schon angedeutet, der Irak könnte eine entscheidende Rolle spielen. Dort gibt es auch aus dem Iran gesteuerte Milizen. Also ich denke, wir müssen abwarten, wie es dort weitergeht und ob es zu der befürchteten Eskalation oder zu weiteren Schlägen auch kommt. Nun reist der iranische Außenminister interessanterweise diesen Montag nach Moskau, Stefan. Die beiden Länder, also Russland und Iran, eint ja eine strategische Partnerschaft. Aber ich hatte auch schon mal angedeutet, dass von Moskau nicht allzu viel Beistand zu erwarten ist. Das würdest du vermutlich genauso sehen, oder?
Ja, ich glaube nicht, dass Putin sich hinreißen lässt, militärisch da jetzt mitzumachen, irgendwie einzugreifen an der Seite des bedrängten Iran. Er hat ja schon den Verbündeten Assad in Syrien verloren, scheint sich jetzt, so ist unser Eindruck, auf Nordkorea zu konzentrieren, was Hilfe beim Drohnenbau für den Ukraine-Krieg oder bei der Absicherung der russischen Region Kursk betrifft. Da hat er ja Kim Jong-un schon erfolgreich um Schützenhilfe gebeten, also nordkoreanische Soldaten. Jetzt sollen Pioniere kommen und wir hatten in der letzten Folge von Streitkräfte und Strategien ja auch berichtet, dass nach Informationen des japanischen Senders NHK angeblich 25.000 Arbeiter von Kim Jong-un ausgeliehen werden für einen Einsatz in russischen Fabriken, um dort Drohnen herzustellen. Aber ich glaube, aus Moskau ist nur mit einer Offensive zu rechnen. Du hast es schon angedeutet, die wird in New York stattfinden, bei den Vereinten Nationen. Dort dürfte Russland genüsslich auf den mehrfachen Bruch des Völkerrechts hinweisen. erwartbar ein zynischer Move, so hast du es ja auch genannt, angesichts des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges auf die Ukraine. Aber all das beleuchten und analysieren wir dann, wenn es soweit ist. Und das war's für diese Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste reguläre gibt es am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich Stefan Niemann, heute improvisiert von der Nordseeküste.
Und es verabschiedet sich auch Kai Küstner. Und für alle, die an diesem Wochenende bei der Hitze in Deutschland, genau wie Stefan, unterwegs sind, empfehlen wir einen Blick in die ARD-Mediathek und in die ARD-Audiothek. Dort gibt es Videos und Podcasts mit allen Informationen. Der NDR-Info-Podcast Krieg und Terror beispielsweise fasst täglich morgens und abends die Nachrichten aus dem Nahen Osten und der Ukraine zusammen und gibt so einen schnellen Überblick. Die Links wie immer bei uns in den Shownotes.
Wirtschaft geht uns alle an.
Europas größter Autobauer ist ins Schlingern geraten.
Börsenrekord für den DAX.
Deshalb, so der Vorwurf der Verbraucherschützer, sei diese Werbung ein Fall von Greenwashing.
Der Blick hinter die Schlagzeilen und was sie wirklich für uns bedeuten.
Die Arbeitsagentur, die braucht nämlich wohl Unterstützung vom Bund, um den Normalbetrieb weiter zu finanzieren. Warum genau ist das so?
Die NDR-Info-Wirtschaftsredaktion spürt die wichtigsten Themen auf und ordnet sie ein. Leicht, verständlich, in nur 10 Minuten.
Zum einen sind die Rücklagen der Arbeitsagentur so gut wie aufgebraucht. Und zum anderen steigen die Ausgaben kontinuierlich an.
Okay, aber auf der anderen Seite haben wir doch trotzdem gerade Rekordbeschäftigung, also 46 Millionen Erwerbstätige.
Ja, wenn die mal alle einzahlen würden und alle den höchsten Betrag, okay, gäbe es wahrscheinlich keine Probleme.
10 Minuten Wirtschaft. Auch als Podcast in der ARD Audiothek.